Ich lese vor aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 14 bis 21, wo der Paulus recht mutig und deutlich sagt, was man soll und kann machen in Richtung Frieden. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Seid allen gegenüber gleichgesinnt. Richtet euren Sinn nicht auf Hohes, sondern seid vielmehr den Geringen zugetan. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben. Und so spricht der Herr vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Römer 12, 14 bis 21.
Oh,
Danke vielmals für die ersten zwei Stück. Wir hören nachher nochmal zwei nach der Predigt. Liebe Gemeinde, zum Warmlaufen in Predigt machen wir ein kleines Geografie-Quiz. Es ist nur eine Frage, keine Angst. Und es geht nur um die Schweiz. Wer von euch weiss, wo der Staufberg ist? Also, die Aargau zählen nicht. Kanton Aargau ist schon verroten. Wo ist der? Weiss das jemand?
Die Staufe.
Die Staufe, stimmt. Und wo liegt Staufen? Aargau, habe ich schon gesagt, ein bisschen präziser, bitte. Basel-Land. Gibt es da auch einen Staufberg? Vielleicht, aber ich meine einen anderen. He? Einen, der am Aargau liegt. Es ist gerade in der Nähe von Lenzburg. Es gibt einen Hügel, Schloss Lenzburg. Dort sind einige vielleicht schon gesehen, ist bekannt. Und dann gibt es einen zweiten Hügel. Nur ein paar Kilometer nebenan, etwa gleich hoch, etwa gleich groß. Und das ist der Staufberg. Es lohnt sich einmal, dort offen zu laufen. Man hat 5 bis 10 Minuten. Wenn man oben angekommen ist, dort oben hat es eine schöne Kirche, wo viele Hochzeiten stattfinden. Es hat einen kleinen Friedhof. Es hat das Haus vom Sigrist, das Haus vom Pfarrer oder der Pfarrerin und sonst nichts. Also Garten, Bäume. Wunderbar, dort oben ist eine kleine, heile Welt. Und wenn man dort oben steht und so runterschaut, über die Rebberge hinweg und zwischen den Bäumen durch, dann sieht man in die eine Richtung der Jura, man sieht vorne das Mittelland und bei guter Sicht sieht man die ganze Alpenkette vom Sentis bis weit, weit über die Berner Alpen. Ein Kollege von mir war jahrelang Pfarrer auf dem Staufberg oben und hat mir erzählt, einmal sei eine Gruppe Pfarrerinnen und Pfarrer aus Norddeutschland zu ihm gekommen, also eine Station bei ihm gemacht. Und die sind restlos begeistert ab dieser Aussicht. Und dass er da oben wohnt. Und wo sie so da gestanden sind, die Aussicht genossen haben, hat auf einmal eine Pfarrerin zu meinem Kollegen gesagt, Sie wohnen ja hier oben wirklich im Paradies. Aber jetzt mal ehrlich, kann man im Paradies wirklich leben? Und irgendwie ist mir das geblieben. Das ist so eine Suggestivfrage. He? Kann man im Paradies wirklich leben? Ich gebe die Frage an euch weiter. Könntet ihr wirklich tagtäglich dort leben, was für euch wie das Paradies ist? Ich will nicht zynisch werden. Mir ist völlig klar, dass wir große Sehnsucht haben nach Paradies. Wir das ernst nehmen. Und ich meine mit Paradies nicht nur der Staufberg, sondern ein Lebenszustand, wo immer alles in Ordnung ist, friedlich und harmonisch. Jetzt mal ehrlich, würden wir es aushalten? Wieder so eine Suggestivfrage, gell? Wählen würde man wahrscheinlich schon, aber es ist nicht so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass in uns so eine gewisse Unruhe gibt, die immer wieder vorkommt. Oder wenigstens das Potenzial, trotz allem unzufrieden zu werden. Ich sage, das ist immer so, aber kennt ihr das? Es geht einem keinem gut. Wir sind an einem wunderschönen Ort, in der Ferien zum Beispiel, und plötzlich taucht da wieder Unzufriedenheit auf. Da denkt man, ja, das könnte besser sein. Man findet einem schon etwas, gell? Was immer besser sein könnte, oder? So eine Unruhe. Ich glaube, in uns gibt es das Potenzial, dass es immer wieder offen kommt, wenn wir ehrlich sind. Und die Pfarrerin, die hat eben ihre Zweifel angemeldet, ob man in einem Zustand leben kann, wo immer alles paradiesisch ist. Wenn wir in die Bibel zurückschauen, ziemlich am Anfang der Bibel, in den ersten Kapiteln, wir wissen, die ersten Menschen, Adam und Eva, haben es nicht wahnsinnig lang ausgehalten im Paradies. Unzufriedenheit hat sich gleich bemerkbar gemacht, symbolisch mit dieser Frucht, oder? Die haben ja alles gehabt. Herrlich ist das gewesen. Aber es ist nicht lang gegangen, wo sie gefunden haben, ja, sie sind schon ein bisschen unzufrieden. He? Das hat man dann auch noch gern. Das eine, das nicht in den Vorkommt. Und überhaupt,
geht uns wirklich so gut? Ich glaube, das Beste wird uns vorenthalten.
Das ist so ganz tief innen in dieser Geschichte, innen, das Beste wird mir vorenthalten, so eine Unzufriedenheit, Unzufriedenheit in sich innen, oder? Vielleicht kennen die das von Zeit zu Zeit. Und die Paradiesgeschichte von der Bibel will ja nicht erzählen, was einmal gesehen ist, nur, sondern sie beschreibt auch Sachen, die es immer wieder gibt. Auch heute, hier. So das Gefühl von, eigentlich hätte ich mehr verdient. Oder der oder die will mir das Beste vorenthalten. Oder es könnte mir schon ein bisschen besser gehen. He? Vielleicht kennt ihr das. Und interessanterweise können die Umstände sehr, sehr gut sein und es kommt trotzdem. Ich möchte euch nicht nachtreten, gell? Aber ich glaube, die meisten wissen, von was ich rede. Damals haben die Menschen gefunden, doch, mehr, uns steht noch mehr zu, haben Grenzen überschritten, haben eben die Frucht gegessen und die Folge sind gesehen, man hat sich geschämt voreinander, dunkle Gedanken, Eifersucht, Mord kommt nachher schon, Kain erschlägt Abel, ist die nächste Geschichte nach dem Paradies. Und wie gesagt, die Geschichte beschreibt nicht nur, was einmal gesehen ist, sondern redet von grundsätzlichen Lebensmustern, die immer wieder, sie mir nicht, aber sie können auftauchen. Vielleicht klingt das für euch jetzt ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, die Bibel ist einfach so entwaffnend ehrlich. Und ich höre auch aktuelle Stimmen von Unternehmensberaterinnen und von Coaches, die sagen, Unfrieden und Konflikt in einem Team sind häufiger als Harmonie. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh je, meine. Sie sagen, so ein Zustand von Unzufriedenheit ist fast normal. Und man kann froh sein, wenn es anders ist. Also hier zum Beispiel erfahrt der Angestellte, dass er am wenigsten verdient in seinem Team, obwohl alle die gleiche Arbeit machen. Und er macht sich Eifersucht bereit. Warum? Warum die mehr und ich weniger? Wir sagen vielleicht zu Recht, aber es braucht ganz wenig, schon passiert das. Oder eine Mutter sieht, dass die Kinder von ihrer besten Freundin viel bessere Schulleistungen heimbringen und schon kriegt die Beziehung zwischen den Müttern einen kleinen Knacks. Man schaut, ah, sind die privilegiert und so, warum? Eifersucht, braucht wenig. Oder Nachbarn legen sich in der Haare wegen irgendeiner Lappalie. Oder mehrere Lappalien. Das kennen wir darin nicht, gell? Aber andere Nachbarn, Nachbarn schon. Man braucht ganz wenig. Etwas wächst über, Lärm und so, Zeug und Sachen. Und dann ist Feuer unter dem Dach. Die eigentliche Wurzel vom Unfrieden liegt selten in den äußeren Taten, sondern im Inneren vom Menschen, was am Anfang schon angedeutet hatte. Und bevor ein Konflikt ausbricht, hat er längst schon in den Herzen der Menschen angefangen gehabt. Und darum gerade noch mal der Satz, aber das schulde ich euch noch, das ist der Staufberg. Schön, gell? Bei schönem Wetter natürlich. Es fängt im Herz an und darum gerade noch mal der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, aus der Präambel von der UNESCO. Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Friede im Geist der Menschen verankert werden. Erster Schritt laut Bibel ist, offen zuzugeben, wie unschön es in meinem Herz kann aussehen. Und das hat jetzt wenig zu tun mit so Selbstanklage, das wäre nicht so gesund, sondern mit so einer nüchternen Analyse. Man jetzt versucht drüber zu stehen und zu sagen, hey, dort ist mir das passiert, wenn ich ehrlich bin, dort auch. Oder ich sage zu mir selber, Dominik, sag mal ehrlich, du bist auch einer, der Konflikt kann verbreiten kann. Du bist kein Engel. Die Bibel sagt, wenn man das prinzipiell kann, ist es eine gute Voraussetzung, um Schritt zur Heilung kann machen. Wenn immer nur die anderen zuständig sind und die anderen Schuld an einem Unfrieden, dann ist es von Anfang an schon schwierig, dass man weiterkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt, so eine heilsame Selbsteinsicht. Wie gesagt, keine Selbstanklage, sondern einfach mal zugeben. Ja, ehrlich gesagt, ich bin auch immer so ein Grund für Unfrieden.
Auf der anderen Seite nämlich, wenn wir an einem friedvollen Arbeitsplatz tätig sind, wenn wir ein tolles Verhältnis haben zu Nachbarinnen und Nachbarn oder eine liebende, eine stützende Familie, dann sollte man mehr als dankbar sein. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich hoffe, ganz viele sitzen da innen, die das erleben, die das haben. Und ich hoffe, wir können dankbar sein, wenn das so ist. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt also eine Dankbarkeit, die wir am Arbeitsplatz gut haben. Oder im Chorhof, ich gell? Der Nachbarschaft, Familie. Vergessen nicht, dankbar zu sein. Es ist wirklich nicht selbstverständlich. Der König David, er ist selber ein Kriegsherr gewesen, der viel Unfrieden auch verbreitet hat, wenn man ehrlich ist. Er hat das in einem Psalm, im Psalm 34, ganz schön ausgedrückt, in einem ganz kurzen Satz. Er sagt, suche Frieden und jage ihm nach. Kurz und bündig. Das ist Psalm 34, Vers 15. Psalm 34, Vers 15, es ist nicht selbstverständlich, wenn Frieden ist, darum such Frieden und jage ihm nach. Ich selber bin kein Jäger, aber ich weiss, jagen ist ja kein Kinderspiel, oder? Sondern es braucht höchste Konzentration, es braucht Aufmerksamkeit, es braucht Geduld, aber Frieden existiert. Er sagt ja auch, Frieden gibt es, du ihn suchen, jage ihm sogar nach. Jesus Christus, er hat Frieden in die Welt hineingebracht, er hat Frieden vorgelebt und ihm nachziehen, auf ihn hören, seine ehrlichen Gedanken mit ihm teilen, auch die dunklen Gedanken von ihm lehren, nachfolgen, ihn nachahmen. Alles das bedeutet unter anderem im Frieden nachjagen. Ich orientiere mich an ihm, lasse mich inspirieren, lasse mich auch korrigieren. Ich bin ehrlich, wie es mir innen aussieht. Das sind die Sachen, wie Frieden entstehen kann. Der Paulus hat es im Brief an die Gemeinde in Rom das noch sehr konkret gesagt. Ich habe es in der Lesung gelesen. Er ist ganz, ganz streng. Er sagt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Schwierig, gell? Und dann der nächste Vers ist ein Lieblingsvers von meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Wenn die selber einen Vers aussuchen dürfen, nehmen wir ganz viele folgende. Und zwar, weil er so, ich finde, er ist so realistisch. Das heisst nachher, wenn möglich, schon die erste Einschränkung, soweit es in eurer Macht steht, zweite Einschränkung, haltet Frieden mit allen Menschen. Der Paulus, der ist realistisch, gell? Der weiss, er hat einen Kritz gehabt, mit Petrus hat er einen Kritz gehabt und mit anderen auch, oder? Aber er weiss, eigentlich sollte ich ja Frieden haben, oder? Und dann so ganz entwaffnet, ehrlich, oder? Soweit es möglich ist, sagt er dort, soweit in eurer Macht steht, gell? Haltet Frieden mit anderen. Sehr vorsichtig, aber realistisch. Ich finde es schon fast seelsorgerlich, gell? Und dann tut noch fortfahren, das ist noch der nächste Aspekt. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Da muss man schon noch genau verstehen, was da gemeint ist. Gemeint ist, die Rache und der Zorn an Gott abgeben. Oder? Man würde sich ja selber gern selber rächen, oder? Und selber hässig werden. Das passiert automatisch. Wenn es da ist, abgeben. Und es steht hinterher wie, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Auch nicht ganz einfach. Aber es gab so einen Orientierungspunkt, in welche Richtung es könnte gehen. Und es ist auch ein christlicher Kerngedanke, wenn es um Friedensförderung geht. Rache ist Sache Gottes. Ich weiß, es ist einfach gesagt, wir bleiben ja bei uns. Wenn es um Krieg geht, jetzt nochmal ganz kompliziert, oder? Aber so im Alltag sich das als Richtschnur nehmen, wo hoffentlich möglichst oft durchklappen, wenn man sagt, Rachegedanken, das tue ich Gott anbefehlen. Sie sind da im Stand dazu. Ich habe dunkle Gedanken, die kommen automatisch. Aber ich gebe sie in Gottes Hand. Er soll schauen, dass die Sache gerecht ausgeht. Das ist Seelsorge, oder? Und ich finde, es ist auch Arbeit, gell? Das wie Nachjagen im Frieden, wenn die Rachgedanken aufkommen, hoffentlich geht es dem schlecht, da könnte ich eins reinbremsen. Ja, es ist da, ich gebe es ab. Weil Rache ist Gottes Business im zwischenmenschlichen Leben. Noch ein letzter Gedanke, der mir gefällt, und zwar eine ganz kleine Anekdote, die ich gelesen habe. Wie das Ganze könnte anfangen, Frieden fördern, ist das Letzte. Und zwar habe ich gelesen, ein Mönch ist einmal in seiner Klosterzelle von einem Besucher gefragt worden, sag mir Mönch, was kann ich als einzelner kleiner Mensch zum grossen Frieden beitragen? Da antwortet der Mönch, wenn du nachher aus dem Zimmer rausgehst, bitte du nicht die Türen schletzen. Wenn du nachher rausgehst, mach die Türen bitte leislich zu. Und er sagt, hey, fang mit ganz kleinen Sachen an, Sachen, die rücksichtsvoll sind. Aber man sucht mir wahnsinnig weit, ob das muss ich können, das. Fangen wir mal mit dem an, wo vor die Fies dir geht. Wenn man die Türen schlägt, machst du mich hässig. Drum langsam zu. Also Türen wörtlich genommen übertragen werden, Türen nicht zuschlägt von anderen Menschen, behutsam umgehen. Schauen, was fordert der Moment, auch das. Ist eine Frage von der Perspektive. Jetzt habe ich viele Sachen gesagt, gell? Das gibt mich noch ganz, ganz viel mehr. Ich weiß, ein komplexes Thema. Macht es so, überlegt euch, was euch am nächsten ist, von dem, was ich heute gesagt habe. Die Ehrlichkeit zu sich selber mal. Ich bin fähig von Unfrieden, nicht immer nur die anderen. Das zugeben. Dass Frieden Arbeit ist, dass ihr dankbar seid, wenn in gewissen Bereichen, hoffentlich in ganz vielen, auch wirklich Frieden ist. Seid einfach mal dankbar dafür. Im Frieden nachjagen, Rache Gott überlassen, realistisch sein, dass man auf die Nase geht. Paulus sagt, wenn es möglich ist, macht das. So eine gesunde Vergebung von sich selber, wenn es nicht geht. Oder mit ganz etwas kleinem Anfang, dass man gerade einfach vor die Füße fällt. Türen jetzt laut zuschlagen, das könnte andere stören. Was immer das konkret heissen kann bei euch. Jetzt machen wir es so, ich könnte in Gedanken sein, auch im persönlichen Gebet, vielleicht auch Situationen Gott anbefehlen, die euch in den Sinn kommen, die nicht so friedlich sind, sind wir Gott anbefehlen. Und das machen wir jetzt, wo wir gerade noch das nächste Lied für euch werden hören. Ich könnte gerade noch nach vorne kommen. Und zwar, das nächste Lied ist auf Englisch. Und das Lied nimmt das Wort auf aus dem Johannesevangelium im 14. Kapitel. Und dort geht es im Grunde genommen um Frieden. Dass wenn wir in der Ewigkeit einmal zu Christus werden kommen, durch die Verbundenheit mit ihm, durch einen Ort vorbereiten, der gut ist. Ein Ort, der Heimat ist. Ein Ort, der Frieden ist. Und ich glaube, wenn wir diese Perspektive haben, dass auf uns mal etwas Gutes wartet, das kann auch helfen, mit dem umzugehen, dass wir unvollkommen sind und unperfekt im Frieden. Er bereitet einen friedvollen Ort für uns vor, der auf uns zukommen soll, den wir einfach entgegennehmen. Auf das sind wir angewiesen. Ich lese die deutschen Worte vor und nachher hören wir es mit dem Englisch, den Singen Gott nachher. Johannes 14, 1-3. Erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich, seid Jesus. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist Friede und das ist eine schöne Perspektive. Amen. Bitte ich euch führen zu. Wir hören das Lied sehr gern. Die Worte auf Englisch von euch gesungen.